SWR 2 aktuell.
Mein Name ist Jan-Frederik Willems und ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Unsere Themen für die nächste halbe Stunde. Wie weiter in der Corona-Pandemie? Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten haben über den politischen Kurs für den Sommer beraten. Das Frankfurter Sondereinsatzkommando der Polizei wird wegen rechtsextremistischer Chats aufgelöst. Und US-Präsident Biden beginnt seinen Gipfelmarathon in Europa. Man mag es nach über einem Jahr Pandemie vergessen, aber die Ministerpräsidentenkonferenz, kurz MPK, hatte auch mal andere Themen als Corona. Doch seit vergangenem Frühjahr ist die MPK zum Herz der politischen Corona-Abwehr geworden, auch wenn dieses Herz öfter mal dem Stillstand nahe war. Auf der heutigen MPK standen die Corona-Themen auch eigentlich gar nicht im Mittelpunkt. Allerdings, die Pandemie bahnt sich ihren Weg schonungslos in jedwede Tagesordnung. Gerade eben ist die MPK zu Ende gegangen und Bundeskanzlerin Merkel hat sich geäußert.
Die Entwicklung ist extrem erfreulich zurzeit, was die Fallzahlen anbelangt. Wir können sagen, dass sich die Anstrengungen der vergangenen Monate gelohnt haben, dass sich die Impferfolge jetzt auch zum Teil schon einstellen, dass das Wetter natürlich auch seinen Beitrag dazu leistet. Aber wir dürfen nicht vergessen, Corona ist damit nicht verschwunden.
Soweit Kanzlerin Merkel. Live zugeschaltet ist uns jetzt unsere Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann. Frau Ellermann, wir haben gerade Kanzlerin Merkel gehört. Sehen die Länderchefs das denn ähnlich?
Ja, also auch die waren heute positiv gestimmt. Eben haben wir mit der Bundeskanzlerin auch den Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, den regierenden Bürgermeister von Berlin Müller und den bayerischen Ministerpräsident Söder dazu gehört. Söder sagte, ja, wir spüren alle mehr Lebensfreude, Freude. Er sprach von einem regelrechten Sommerfeeling. Aber auch er meinte, das dürfe uns jetzt nicht kopflos werden lassen. Und er hat, wie die Kanzlerin auch, verwiesen auf diese Mutation Delta, die Sorgen mache. Das ist die Mutation, die früher indische Mutation hieß. Und beide haben darauf verwiesen, dass Großbritannien zeige, dass trotz hoher Impfquote sich eben eine Variante sehr schnell ausbreiten könne. Und wir müssten deswegen weiter vorsichtig sein. Nach Angaben von der Bundeskanzlerin ist der Anstieg der Variante bei uns noch relativ gering. Im Moment liegt sie erst bei 2,5% der Infektionen.
Das ist vielleicht so eine kleine Entwarnung. Wie sieht es denn bei den Großveranstaltungen in diesem zweiten Corona-Sommer aus?
Ja, das war ein großes Streitthema vor der Ministerpräsidentenkonferenz, weil einige SPD-regierte Länder sich da eine gemeinsame Linie gewünscht haben, gemeinsame Beschlüsse, die dann bundesweit gelten sollten für solche Großveranstaltungen. Dazu ist es aber nicht gekommen. Das Streitthema wurde eigentlich einfach abgeräumt. Und die Kanzlerin hat eben gesagt, dass jetzt die Staatskanzleichefs sich zusammenschalten und beraten sollen, wie es eben weitergehen soll mit Sport und Großveranstaltungen. Das heißt, auf dieser Ebene gibt es eine Arbeitsgruppe, die soll eben Beschlüsse vorbereiten. Und in der zweiten Augusthälfte werde man dann weitersehen, je nach pandemischer Lage. Der Berliner regierende Bürgermeister Müller hat gesagt, wir sind gut vorangekommen, wir haben gelernt, wie wir mit Hygienekonzepten und so weiter umgehen. Aber es wäre schon wichtig, wenn es einen gemeinsamen Rahmen für Sport, Kultur, Messen, Festivals und so weiter gäbe.
Es wurde auch über das Impfen gesprochen. Was gibt's da Neues?
Also in Deutschland muss nach Angaben der Kanzlerin im Herbst die Nachimpfung der Älteren beginnen. Es wurde wohl heftig diskutiert darüber, welchen Sinn die Impfzentren im Herbst noch haben. Und die Länder sagen dann doch, wir wollen an den Impfzentren noch festhalten, genau eben für solche Nachimpfungen. Bislang ist eben ungeklärt, wie es mit der Arbeit der Impfzentren über den 30. September hinaus weitergeht. Auch da gibt es jetzt einen Arbeitsauftrag an Länderminister, nämlich an die Ländergesundheitsminister, darüber zu sprechen, wie es mit den Impfzentren weitergehen soll. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat noch einmal angemahnt, wir brauchen verlässlich Impfstoff, denn das Impfen wird uns weiter begleiten. Da musste allerdings die Kanzlerin sagen, dass eben die Impfstofflieferungen ab Juli noch nicht wirklich überschaubar seien. Und sie hat deswegen auch Forderungen eine Absage erteilt, die sagen, Deutschland solle auch wie andere Länder mehr Impfstoff an andere Länder abgeben.
Das war Eva Ellermann live aus Berlin zur Ministerpräsidentenkonferenz, die gerade zu Ende gegangen ist. Vielen Dank. Deutschland als Digitalisierungsvorreiter, das hören wir auch nicht oft, scheint aber gerade der Fall zu sein. Der digitale Impfnachweis gegen Covid-19 wird ab heute zum Download freigegeben und ist laut Gesundheitsminister Spahn damit noch vor allen anderen derartigen Angeboten verfügbar. Und das ist mehr als nur ein Prestigeprojekt, denn mit dem Einzug des Sommers können damit Reisen, Restaurant oder auch Kulturbesuche einfacher werden. Frederik Graus berichtet aus Berlin.
Mit dem neuen digitalen Pass sind künftig Impfungen gegen Corona nicht nur per Impfbuch, sondern auch mit dem Handy nachweisbar. Hierfür kann neben der bereits bestehenden Corona-Warn-App des Bundes auch eine neue App namens Kopfpass genutzt werden. Das System zum digitalen Impfpass werde jetzt Schritt für Schritt ausgerollt, kündigte Bundesgesundheitsminister Spahn an.
Schritt für Schritt werden Impfzentren, Arztpraxen, Apotheken angeschlossen, aber nicht alle sind heute oder morgen schon angeschlossen. Innerhalb der nächsten Wochen sind dann alle dabei, sodass, so ist die Zielmarke, bis Ende Juni der Kopfpass in Deutschland für alle, die wollen, auch zur Verfügung steht.
Für den digitalen Impfpass wird künftig in den Arztpraxen oder Impfzentren nach der zweiten Corona-Impfung mit dem Handy ein QR-Code eingelesen. Wer bereits vollständig geimpft sei, könne sich den QR-Code auch nachträglich per Post zuschicken lassen, so Spahn. Auch in den Praxen und Impfzentren, wo die Zweitimpfung durchgeführt worden ist, kann man den Nachweis nachträglich erhalten. Zudem stellen erste Apotheken den Nachweis ab dem kommenden Montag aus. Der digitale Impfnachweis soll zum 1. Juli auch für Reisen innerhalb der EU anerkannt werden.
Während es beim digitalen Impfnachweis um die Frage geht, wie beweise ich, dass ich geimpft bin, stehen die meisten Kinder und Jugendlichen vor einer ganz anderen Frage, nämlich, werde ich überhaupt geimpft? Und wenn ja, wann? Heute hat die Ständige Impfkommission dazu ein Machtwort gesprochen. Andreas Reuter.
Jugendliche sollen geimpft werden, wenn ein besonderes Risiko besteht. Das ist die Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO. Nicht empfohlen wird eine allgemeine Impfung für alle jungen Menschen im Alter von 12 bis 17 Jahren, sagte Thomas Mertens, der Vorsitzende der STIKO, dem ARD-Hauptstadtstudio.
Covid-19 stellt für Kinder in dieser Altersgruppe keine wirklich nennenswerte Gefährdung dar. Daher muss man besonders vorsichtig sein, wenn man eine generelle Impfung für alle gesunden Kinder empfiehlt.
Anders ist die Lage, wenn die Kinder selbst Vorerkrankungen haben. Die STIKO nennt rund ein Dutzend Krankheitsbilder, bei denen sie zur Impfung auch von unter 18-Jährigen rät. Darunter bestimmte Lungenerkrankungen, Herzfehler und chronische Nierenerkrankungen, aber auch krankhaftes Übergewicht. Auch junge Menschen, die selbst nicht gefährdet sind, sollten geimpft werden, sagt die STIKO, wenn sie engen Kontakt zu Menschen mit hohem Corona-Risiko haben. Also wenn zum Beispiel ein Elternteil in ihrem Haushalt bei einer Infektion einen schweren Verlauf befürchten muss und nicht selbst geimpft werden kann. Dass nicht die Impfung aller 12- bis 17-Jährigen empfohlen wird, bedeutet allerdings nicht, dass im Umkehrschluss davon generell abgeraten würde, stellte der STIKO-Chef klar.
Wenn Eltern das ausdrücklich wünschen und die Kinder das wünschen, je nach Alter, dann ist eine Impfung individuell möglich, nach Beratung durch einen Arzt.
Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist seit Ende Mai für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen. In Deutschland gibt es über 5 Millionen Menschen im Alter von 12 bis 17.
Soweit Andreas Reuter. Rechtsextremismus bei der Polizei. Wahrscheinlich hat Bundesinnenminister Seehofer gehofft, dass dieses Thema während seiner Amtszeit nicht mehr aufkommt. Aber nicht alle Wünsche werden wahr und das bringt uns nach Frankfurt. Gestern wurde bekannt, dass gegen 20 hessische Polizisten wegen rechter Chats ermittelt wird. Heute Vormittag hat der hessische Innenminister Beuth darauf reagiert und eine drastische Konsequenz gezogen.
Ich habe entschieden, das SEK Frankfurt aufzulösen. Das inakzeptable Fehlverhalten gleich mehrerer Mitarbeiter sowie das Wegsehen unmittelbarer Vorgesetzter im SEK Frankfurt macht für mich dessen Auflösung unumgänglich.
Ohne große Vorrede kommt Innenminister Beuth direkt auf den Punkt. Gestern hatte der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswil noch einen Umbau des Spezialeinsatzkommandos angekündigt. Dass es auf einen kompletten Neustart hinauslaufen würde, ahnten da wohl noch die wenigsten. So will es nun aber der hessische Innenminister. Alles soll auf den Prüfstand, die Aus- und Weiterbildung, die Rekrutierung von Führungskräften, die Fehlerkultur. Gerade die wurde in den vergangenen 2 Jahren häufig kritisiert. Auch Frankfurts Polizeipräsident Bereswil sprach sie am Mittwoch explizit an.
Dass einige wenige unserer Mitarbeiter immer noch glauben, sie bräuchten sich nicht an die Regeln unseres Berufs zu halten, treibt uns an, uns weiterhin und noch intensiver um unsere Fehlerkultur zu kümmern.
Um die Umstrukturierung des Frankfurter SEK darf sich Bereswyl aber nicht selbst kümmern. Das soll auf Wunsch des Innenministers Stefan Müller aus dem Präsidium Westhessen übernehmen.
Polizeipräsident Müller hat praktisch eine eigene Erfahrung als Einsatzführer aus dem SEK. Und deswegen war ich der Auffassung, dass ein Blick von außen zum einen verbunden mit der Fachlichkeit die geeignete Form wäre, um diesen Expertenstab zu leiten und die Veränderungen herbeizuführen.
Bis das SEK Frankfurt neu aufgestellt sei, müsse sich die Bevölkerung aber keine Sorgen um die Einsatzfähigkeit der hessischen Polizei machen, so Beuth. Das SEK in Kassel und auch Spezialeinheiten aus anderen Bundesländern seien weiterhin in der Lage, für die Sicherheit im Land zu sorgen. Diese Einschätzung teilt nicht jeder. Stefan Rüppel, der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, bezeichnet die Auflösung einer ganzen Dienststelle als harte Maßnahme mit weitreichenden Folgen.
Schon die letzten Jahre waren 30-40% höhere Einsatzbelastungen für das SEK vorhanden. Und wenn jetzt Kassel für ganz Hessen die gefährlichen Einsätze ad hoc fahren soll, halte ich das schon für sehr schwierig und weiß ich nicht, ob da die Sicherheit überall noch so gegeben ist.
Die Opposition im Hessischen Landtag reagiert gespalten auf die Entscheidung des Innenministers. Die AfD spricht von einem nicht nachvollziehbaren Schnellschuss. Beuth hätte zunächst die Ergebnisse der Ermittlungen abwarten sollen. Die FDP hingegen bezeichnet die Entscheidung als notwendig und folgerichtig. Für SPD und Linke geht Beuth nicht weit genug. SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser sagt, Beuth ducke sich vor seiner eigenen Verantwortung weg. Er sei nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Ähnlich sieht das auch die Linken-Vorsitzende Janine Wissler.
Ja, es ist richtig, wir haben ein Führungsproblem in der hessischen Polizei. Dieses Führungsproblem heißt Peter Beuth und deswegen ist dieser Innenminister nicht mehr tragbar und muss endlich zurücktreten, weil es sich zeigt, es sind keine Einzelfälle. Es ist ein strukturelles Problem, das wir haben mit rechtsradikalen Umtrieben innerhalb der Polizei.
Beuth selbst erteilt Rücktrittsforderungen eine Absage. Er zeige durch die jetzt beschlossenen Maßnahmen, dass er seiner Verantwortung gerecht werde.
Sandra Müller vom Hessischen Rundfunk war das zum neuen Rechtsextremismusfall bei der Polizei. Dazu nun ein Kommentar von Andreas Meyer-Feist.
Es soll Gefahren abwenden. Jetzt ist es selbst zur Gefahr für den Rechtsstaat geworden. Ein komplettes Spezialeinsatzkommando wird aufgelöst. Nicht, weil allen Mitgliedern etwas vorzuwerfen wäre, sondern vor allem den Führungskräften dieser wichtigen Polizeieinheit, in die Bürgerinnen und Bürger in Gefahrenlagen gezwungenermaßen ein besonderes Vertrauen setzen müssen. Und zwar nicht nur als Opfer von Gewalt, sondern notgedrungen natürlich auch, wenn sie selbst in den Fokus einer solchen Truppe geraten. Aber können Sie das noch? Können Sie noch Vertrauen haben? Kann man davon ausgehen, dass Beamte, die in aggressionsgeladenen, in menschenverachtenden Echoräumen kommunizieren, ihre Arbeit auch korrekt machen? Ohne Ansehen der Person? In einem Arbeitsumfeld, das immer mit Gewalt und Gegengewalt zu tun hat und gerade deshalb besonders reflektiert werden muss? Dieses Vertrauen hat offenbar nicht nur einen Knacks bekommen. Es existiert nicht mehr, auch nicht in der politischen Führung, die sich aber fragen lassen muss, ob sie selbst etwas falsch gemacht hat, bei der Organisation, bei der Prävention, bei der Art und Weise, wie Personal ausgewählt wird. Von der Verrohung einer ganzen Dienstgruppe ist die Rede. Wohl auch deshalb dieser scheinbar radikale Schritt, einer der wenigen, wenn nicht der einzige, der überhaupt gangbar ist. Wie schwer es ist, Beamte aus dem Dienst zu entfernen, weiß nicht nur der hessische Innenminister. Sein Amtskollege Reul, der sich in Nordrhein-Westfalen damit weit vorgewagt hatte, musste am Ende einsehen, dass das in keinem Fall einfach und schnell geht. Da ist es einfacher, die Stühle wegzuziehen, als die Personen von den Stühlen zu entfernen, auf denen sie unangefochten viel zu lange gesessen haben. So ist es jetzt geschehen. Dabei darf es aber nicht bleiben. Es sind keine Einzelfälle, es ist ein strukturelles Problem. Viel ist getan worden, um die sogenannte Fehlerkultur in der Polizei zu stärken. Aber geht es hier nur um Fehler? Ist das der passende Begriff? Besser wäre es, genau zu überlegen, was für eine Polizei wir brauchen und welche Polizistinnen und Polizisten wir wirklich haben wollen. Und schon bei den Bewerbern viel genauer hinzuschauen. Schnell geht das nicht. Aber wer will, dass die Polizei nicht pauschal in Verruf gebracht wird, sollte hier anfangen.
Das Frankfurter SEK wurde wegen rechtsextremer Chats aufgelöst. Dazu war das ein Kommentar von Andreas Meyer-Feist. Wie weit dürfen Sicherheitsbehörden gehen, um Kriminellen im Netz auf die Spur zu kommen? Darum ging es heute im Bundestag. Deshalb haben heute die Bundestagsfraktionen der Großen Koalition dafür gestimmt, die Befugnisse des Verfassungsschutzes auszuweiten. Der Inlandsgeheimdienst soll Online-Chats künftig noch detaillierter überwachen dürfen. Aus Berlin berichtet Philipp Eckstein.
CDU, CSU und SPD stimmten für ein Gesetz, das es dem Verfassungsschutz künftig erlaubt, verschlüsselte Nachrichten, die etwa über WhatsApp verschickt werden, zu überwachen, in streng geregelten Einzelfällen. Matthias Mittelberg aus der CDU-CSU-Fraktion sagte bei der Debatte im Bundestag, dem Verfassungsschutz werde immer wieder gesagt:
Ihr müsst diese terroristischen und diese extremistischen Netzwerke frühzeitig erkennen.
Extremisten und Terroristen würden heute aber kaum noch telefonieren oder sich SMS schicken.
Sondern die meisten und gerade die, die sich im extremistischen Spektrum bewegen, nutzen verschlüsselte Dienste.
Mit einer herkömmlichen Telekommunikationsüberwachung könne man auf solche Nachrichten allerdings nicht zugreifen, so Mittelberg.
Sondern nur durch die Telekommunikationsüberwachung an der Quelle, die sogenannte Quellen-TKÜ.
Diese sei nötig, sagte auch Uli Grötsch von der SPD-Fraktion, denn damit könne
digitale Kommunikation über Messenger-Dienste aufgeklärt werden. Denn dort und nirgends anders, so kann man fast schon sagen, kommunizieren die Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Dass die SPD-Bundestagsfraktion allerdings Ja sagen würde, war lange Zeit alles andere als klar. Im Zusammenhang mit der Quellen-TKÜ wird häufig auch der Begriff Staatstrojaner verwendet. Denn damit die Sicherheitsbehörden die verschlüsselte Kommunikation lesen können, müssen sie Nachrichten abfangen, bevor sie verschlüsselt werden. Damit ist ein Zugriff beispielsweise auf das Mobiltelefon einer Person, die überwacht werden soll, nötig. Oder es braucht eine Art Hintertür. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte sich wiederholt dagegen ausgesprochen. Noch gestern schrieb sie auf Twitter, Zitat:
Diese Form der Überwachung ist ein fundamentaler Eingriff in unsere Freiheitsrechte und dazu ein Sicherheitsrisiko für unsere Wirtschaft.
Die Opposition im Bundestag griff das dankbar auf. Stefan Thome, FDP.
Wo sie recht hat, hat sie recht.
André Hahn von den Linken sagte in Bezug auf die neuen Überwachungsmöglichkeiten:
Das ist ganz offenkundig verfassungswidrig.
Konstantin von Notz aus der Fraktion der Grünen im Bundestag kritisierte, dass der Staat für den Einsatz von Trojanern Sicherheitslücken brauche.
Und diese Sicherheitslücken betreffen natürlich 82 Millionen Menschen in diesem Land und die deutsche Wirtschaft. Durch diese Sicherheitslücken gehen andere Nachrichtendienste genauso durch wie organisierte Kriminelle.
So von Notz. Direkt im Anschluss stimmte der Bundestag mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD nach einer sehr ähnlich klingenden Debatte auch für erweiterte Befugnisse für die Bundespolizei. Auch die Bundespolizei soll künftig in gewissen Fallkonstellationen verschlüsselte Kommunikation überwachen dürfen.
Philipp Eckstein aus Berlin. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Der Westen steckt im Moment in einer ziemlichen Identitätskrise. Die Jahre des Trumpschen Isolationismus und des europäischen Schmusekurses gegenüber China haben die einst stolze transatlantische Wertegemeinschaft in tiefe Selbstzweifel gestürzt. Aber America is back. Heute nimmt der neue US-Präsident Biden im Rahmen seiner ersten Europareise seit Amtsantritt am G6-Treffen im britischen Cornwall teil. Internationale Kooperation steht damit wieder ganz oben auf der Tagesordnung. Nur ist Europa auch bereit mitzugehen? Im SWR-Tagesgespräch zu diesem Thema habe ich mit dem außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hart, gesprochen. Herr Hart, die Europäer wollen die alte Liebe zu Amerika jetzt neu entfachen. Aber geht es nicht eigentlich darum, eine neue Beziehung zu den USA zu finden?
Es ist tatsächlich eine Art Neuanfang. Aber die ausgestreckte Hand von Joe Biden ist ja offensichtlich. Und die Europäer sind gut beraten, diese Hand zu ergreifen. Denn wir sind sicherheitspolitisch, wirtschaftspolitisch und auch was die Werte in der Welt angeht, auf die Partnerschaft mit Nordamerika angewiesen.
2018 hieß die Devise der EU noch, dass wir eine eigene Rolle zwischen den USA und China spielen wollen. Sollte man dieses Ziel weiterverfolgen oder sich doch wieder unter den Schutzschild der USA begeben?
Ich glaube, die Formulierung ist so nicht ganz zutreffend auf die tatsächlichen Verhältnisse. In sicherheitspolitischen Fragen sind wir eng mit Nordamerika verknüpft. Die Sicherheit Europas hängt an der Partnerschaft mit Nordamerika. Und in der Verteidigung ist ja auch das Zusammenlegen von Kräften mehr als nur eine Verdopplung, sondern es ist tatsächlich eine enorme Steigerung. In der Frage von Handelspolitik zum Beispiel bin ich der Meinung, dass die Europäische Union durchaus eine eigenständige Rolle spielen kann, aber eben auf der Basis der gemeinsamen Werte, wie wir mit Amerika teilen, nämlich freier Welthandel und faire und freie Handelsbeziehungen zu allen Kontinenten. Und da stehen wir ganz klar in Opposition zum Beispiel zu China.
Und wie lassen sich diese manchmal widerstreitenden Bewegungen vereinbaren, wenn man sagt, in den Werten bleiben wir gemeinsam, in den Handelspunkten müssen wir kooperieren?
In der Handelsfrage müssen wir alle gemeinsam Wert darauf legen, dass China sich an die internationalen Regeln hält und an ihrer Weiterentwicklung mitwirkt. Wir können nur dann mit China weiter intensiv Handel treiben, wenn die Handelsbeziehungen Beziehungen auf Augenhöhe geschehen sind und nicht von China quasi die Ziele diktiert werden. Und ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt angekommen, wo China schon versucht, politische und wirtschaftliche Ziele miteinander zu verknüpfen und wirtschaftlichen Druck und politischen Druck zu kombinieren und gemeinsam aufzubauen. Und dem müssen wir widerstehen. Und das kann meines Erachtens Nordamerika gemeinsam mit Europa besser als jeder der beiden Kontinente alleine.
Ziehen die westlichen Demokratien denn ausreichend an einem Strang, wie Sie gerade gesagt haben, gegen die autoritären Großmächte China und auch Russland?
Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt in der Wahrnehmung der Gefahr, die uns droht für unseren freien Handel, vielleicht auch für die Sicherheit Europas. Und das hat möglicherweise zu unterschiedlichen Akzenten geführt, wenn Sie zum Beispiel an die Trump-Zeit denken zwischen Frankreich und Deutschland. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile schon zu der Erkenntnis kommen, dass wir nicht weniger, sondern mehr transatlantische Partnerschaft brauchen. Und deswegen ist es umso besser, dass der amerikanische Präsident das anders als sein Vorgänger auch so sieht. Und das ist ein historisches Fenster, ein Window of Opportunity, das wir jetzt auch gemeinsam nutzen sollten. Und ich habe den Eindruck, dass wir am Ende dieser Europareise des amerikanischen Präsidenten feststellen werden, dass wir eine neue Tür in der Zusammenarbeit aufgestoßen haben.
Wir können ja spätestens seit so 2014 beobachten, dass manche Staaten erfolgreich ausloten, wie weit sie gehen können. Stichwort Krim-Annexion oder das Sicherheitsgesetz in Hongkong. Und in Zukunft werden wir uns wohl auch mit dem Anspruch Chinas auf Taiwan auseinandersetzen müssen. Wie kann man diese immer weitergehenden Affronts stoppen, ohne direkt in offene Konflikte zu rennen?
Ich halte keinen der Konflikte, die wir mit China oder Russland haben, für militärisch lösbar. Im Übrigen auch nicht den Konflikt um die Ostukraine oder die Krim. Deswegen halte ich auch nichts von einer Aufrüstung der Ukraine, etwa mit dem Ziel, die Ostukraine mehr militärisch zurückzuerobern. Aber klar ist auch, dass wir eine enorme Wirtschaftsmacht repräsentieren, erst recht USA und Europa gemeinsam. Und dass China ganz sensibel reagiert, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse eintrüben würden. China, die chinesische Führung, ist darauf angewiesen, dass der Wohlstand im Land weitergeht. Das ist aus ihrer Sicht die Legitimation für ihren Machtanspruch. Und wenn wir ganz klar sagen, dass bei der Überschreitung bestimmter roter Linien und die Besetzung Taiwans wäre eine solche rote Linie, China mit empfindlichen Einschränkungen des internationalen Handels leben müsste und mit entsprechenden Wirtschaftsverlusten, dann glaube ich, ist das eine Botschaft, die China versteht und auch beachtet. Allerdings ist diese Botschaft entsprechend der chinesischen Mentalität vielleicht besser unter vier Augen zu überbringen als über Schlagzeilen von Zeitungen. Aber ich hoffe schon, dass die Europäische Union und Nordamerika sich in dieser Frage abstimmen, dass sie diese roten Linien gegenüber China klar benennen, in der Hoffnung und Erwartung, dass sie auch eingehalten werden. Gegenüber Russland ist das deutlich schwieriger, weil ich den Eindruck habe, dass der russische Präsident sich um das wirtschaftliche Wohlergehen seines Volkes weniger schert. Das ist eine durchaus komplexere Lage. Aber im Blick auf China, glaube ich, wird es funktionieren, wenn wir den wirtschaftlichen Hebel benutzen.
Das war das SWR2-Tagesgespräch mit dem CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart. Das Interview haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch des Kardinals Marx, Erzbischof von München und Freising, abgelehnt. Am Freitag hatte Marx angeboten, sein Amt niederzulegen, um Verantwortung für den Missbrauchsskandal in der Kirche zu übernehmen. Dass der Papst das so nicht akzeptiert, sorgte nicht zuletzt bei Kardinal Marx selbst für Überraschung. Er habe das so nicht erwartet und wolle nun nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen, so Marx. Aber reicht das? Elisabeth Pongratz aus dem ARD-Hörfunkstudio in Rom mit einem Kommentar dazu.
Dumm gelaufen, könnte man meinen. Kardinal Reinhard Marx, ein Schwergewicht in der katholischen Kirche, will sein Amt aufgeben. Doch der Papst sagt nein, teilt ihm mit, mach weiter, so wie du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising. Marx wollte Verantwortung übernehmen, so hatte er es Franziskus geschildert, für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche. Diese Verantwortung, so Marx, bezog sich nicht nur auf eigene mögliche Fehler, sondern auch auf die Institution Kirche. Ein starkes Signal war das an all die anderen Würdenträger in den Diözesen, die jahrzehntelang weggeschaut und vertuscht haben und offenbar immer noch nichts ändern wollen. Wenn eine starke Stimme wie Marx freiwillig stumm sein will, dann müssten die anderen nachziehen, so glaubten viele. Doch man hatte die Rechnung ohne Franziskus gemacht, wieder einmal. Der Argentinier ist gerne für eine Überraschung gut. In einem sehr persönlichen Brief an seinen lieben Bruder Reinhard gibt er ihm in vielen Punkten recht. Ja, wir haben es mit einer Katastrophe zu tun. Ja, wir müssen für die Geschichte Verantwortung übernehmen. Ja, man verlangt von uns eine Reform. Wenn der Papst nun Marx nicht ziehen lässt, dann stützt er seine Position. Denn der Kardinal ist in den vergangenen Jahren immer mehr zum Reformer geworden. In Deutschland treibt er maßgeblich den synodalen Weg voran. Ein gemeinschaftlicher Austausch von Geistlichen und Laien, um die offensichtlichen Schwächen der Kirche anzugehen. Es geht um Missbrauch von Macht, um Sexualmoral, das Zölibat und um die Rolle der Frau. Der Prozess wird von vielen kritisch beäugt, im Vatikan, aber auch im heimischen Deutschland. Wenn nur Marx weiterhin Erzbischof bleibt, dann bleibt auch sein Gewicht, er stärkt den Reformprozess und hat zusätzlich den Segen des Papstes, ganz offiziell. Für die Reformer in der Kirche ist es gar nicht dumm gelaufen.